Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Episode 73. Michael hat gerade auf Facebook geschrieben, Facebook und nicht nochmal Facebook, sondern wir haben noch eine kleine Meldung aus dem Kuriositätenkabinett mitgebracht. Und zwar klären wir heute auf, warum deine, meine, Michaels, alle Uhren, die am Stromnetz hängen und keinen eigenen Quarzsensor haben, denn in letzter Zeit nachgegangen sind und jetzt vermutlich bei einigen von euch vorgehen.
Da bin ich ziemlich gespannt, weil ich habe nämlich das nur am Rande mitbekommen und habe mich eigentlich nicht weiter darum gekümmert, weil ich nur eine Uhr habe, die das betrifft, nämlich die an meinem Herd. Und die ist eh falsch, weil ich die nicht weiß, wie man sie einstellt.
Die läuft noch auf Sommerzeit, oder was?
Nein, die ist eher die ist vor 5 Jahren mal eingestellt worden. Und sie zeigt halt Zahlen an, die echt, nichts, oder, mit der aktuellen Uhrzeit zu tun haben, weil irgendwann war mal der Strom weg und ich habe die irgendwie. Das ist doch bei diesen technischen Geräten
nicht schon smart irgendwie übers.
Nein. Das, aber schade. Ganz ehrlich, Küchengeräte, oder sagen wir so, Geräte, die eine Uhrzeit anzeigen im Haushalt, die sind doch zu 3/4 einfach so scheiße einzustellen, dass man es einfach lässt, oder?
Also ich muss jetzt sagen, bei meinem Herd ist es jetzt ehrlich gesagt sind 3 Knöpfe. Also drei verschiedene Drücker auf einen Knopf und ein Rädchen.
Okay, nee, bei uns ist es irgendwie so, man muss sich irgendwie in so einen Setup-Modus bringen und dann irgendwie 2 Knöpfe gleichzeitig
einen
drücken.
Einen schamanischen Tanz aufführen. Genau.
Mit der Unterhose auf dem Kopf umeinander laufen, um das. Nein, also das ist irgendwie so komplex und es ist ja auch, es bietet auch so wenig Mehrwert, weil ungefähr 1 Meter oder sagen wir so, mehr 1 Meter daneben und 1,50 Meter weiter oben neben dem Herd hängt eh eine Uhr.
Ach so.
Also schaue ich ja dahin.
Nee, wenn,
Radiowecker.
Also, ich habe ja so einen Wecker am Strom. Also mir ist es ganz extrem aufgefallen. Ich bin jetzt nicht wesentlich zu spät aufgewacht oder so, aber mir ist irgendwann die Diskrepanz aufgefallen von meinem Handy und von meinem Radiowecker und ich wusste nicht, welche Uhr ich trauen soll und dann saß ich im Auto. Ja, ich habe dann nicht mehr aufs Handy geschaut und saß im Auto und so, oh, ich bin ja 5 Minuten zu spät heute, scheiße.
Naja. Nee, bei mir weckt mich das Handy, da verkackt wenigstens nur einer, nämlich Apple ab und zu beim der Zeitumstellung, aber nicht bei der Zeitumstellung, bei der Uhrumstellung.
Bei der Uhrumstellung.
Ach, man will ja genau sein.
Aber das ist schon sehr.
Aber Uhren, eigentlich können wir eine Sondersendung über Uhren machen.
Sinn machen und Sinn ergeben.
Weil ich muss nämlich noch was erzählen, wo es auch nicht funktioniert, ist im Auto. Also bei meinem jetzigen Auto ist es ja so, dass dass das automatisch geht, weil er eine eingebaute SIM-Karte hat und sich intelligenterweise einfach das Zeichensignal aus dem Handynetz vermutlich holt, hoffe ich mal. Also man kann auf jeden Fall automatisch Stellen anklicken und dann stellt er sich automatisch. Aber bei meiner Frau, die hat einen Suzuki mit einem ziemlich coolen oder zumindest mit einem, nennen wir es mal, ordentlichen Multimedia-System,
okay,
so ein Display.
Ja.
Und dieses tolle Multimedia-System ist nicht mit dem anderen System vom Auto gekoppelt. Das heißt, ich habe sogar 2 Uhren in diesem Ding, nämlich die im Multimedia-System und die im Display.
Du, das ist doch ganz einfach. Das ist wie geplanter Verschleiß. Ja. Suzuki will halt, dass du zum Händler fährst. Also könnten Sie mir bitte meine Uhr 3 Minuten vorstellen?
Ja, oder halt umstellen auf
Euro.
Sommerzeit.
100 Euro.
Keine Ahnung.
Lass uns mit Facebook anfangen.
Jetzt waren wir doch gerade bei
Uhren. Ach so, Uhren. Okay.
Du wolltest doch erzählen, warum dein Wecker
falsch gelaufen ist. Es ist wirklich eine echt ziemlich bizarre Geschichte eigentlich und zeigt auch, wie krass vernetzt wir alle momentan sind. Das kam so vor, ich glaube, 4 oder 5 Wochen kamen so die ersten Berichte auf, dass eben die am Stromnetz angeschlossenen Uhren immer ein bisschen nachgegangen sind.
Mhm.
Ja. Tatsächlich hat am Anfang überhaupt keiner gewusst, worum es denn eigentlich geht. Und vor 3 und 4 Wochen kamen dann die ersten Berichte, dass es am Stromnetz liegt.
Mhm.
Jetzt mittlerweile ist klar, dass es praktisch an einem Streit zwischen einem serbischen und einem kosovarischen Stromnetzbetreiber gelegen hat, dass insgesamt der Wert des Stromnetzes, der normalerweise auf 50 Hertz ist, irgendwie 49,5 Hertz war, weil der serbische Stromnetzbetreiber irgendwie 100 Gigawatt wahrscheinlich in dem Fall nicht so geliefert hat, wie das eigentlich vereinbart war. Und wir sind ja komplett, Europa ist das Stromnetz ja vernetzt.
Ja, klar.
Und es war nirgendwo so massiv, dass jetzt kein Strom mehr da gewesen wäre oder so. Also dass oder dass es auf der anderen Seite irgendwelche Überspannungen gab. Aber die Uhren, die am Stromnetz hängen und eben nicht einen eingebauten Sensor, sondern einen eingebauten
Quarz, dass das Stromnetz von 50 Hertz
pulst, die gleichen eben die ihre Bewegungsgeschwindigkeit
und andere
die Taktfrequenz mit dem Herz ab.
So, also sagen, die zählen quasi die Hertz und alle 50 Hertz wissen sie, sie müssen
sie sind irgendwie richtig oder eben falsch.
25. Nö, 50 Hertz, genau. 50. Ja, genau. Ja. Müssen Sie, das ist ja witzig. Da fällt mir ein, ich habe ja eine Solaranlage auf dem Dach. Ja. Und ich meine, dass die Zähler, die Einspeisezähler und die Abnahmezähler auch auf diesen Frequenzunterschieden arbeiten. Das quasi meine, dass der Strom, also das ist jetzt auch schon wieder, das ist jetzt Halbwissen.
Haben wir ein dünnes Eis?
Sehr gut. Wie habe ich kein dünnes Eis? Ich hatte doch ein dünnes Eis. muss ich mal gucken. Egal. Ich meine, dass es, dass quasi mein Wechselrichter, der den Strom von meiner Solaranlage ins Netz einspeist, ein bisschen eine höhere Frequenz macht, also irgendwie so 51 Hertz, und dass dadurch der Zähler weiß und das Stromnetz, dass ich Strom reindrücke. Und im Gegensatz dazu, wenn quasi, da gibt's auch so eine Schwelle, wenn quasi in dem netzseitig quasi so viel eingespeist wird, dass die Frequenz über eine bestimmte Schwelle geht.
Dann macht's bei dir Pum.
Nee, dann schaltet sich der Wechselrichter ab. Ja. Also dann, das ist so irgend so ein Notaus, dass sich das nicht aufschaukelt. Also ungefähr.
Ja.
Und
das ist ja Halbwissen.
Klingt plausibel. Also dass quasi einfach, wenn jemand viel Strom abnimmt, dass dann die Frequenz sinkt.
Ja.
Und das,
dadurch
das
die Uhren,
ist ja witzig.
Das Fiese ist ja jetzt, viele von euch da draußen werden es genauso gemacht haben wie ich. Wir haben unsere Uhren dann wieder vorgestellt. Mhm. Also wenn ich sehe, okay, am Handy, Zeit ist so und so, habe ich dann natürlich auch eingestellt, Zeit ist so und so an meiner Uhr, weil anders als bei Michael zum Beispiel habe ich in der Küche nur die Uhr nicht. Schatz, tut mir nur die Uhr am Herd und nicht noch eine zusätzliche Uhr. Das heißt, ich musste mich natürlich darauf verlassen, also wenn ich in der Küche bin, dann war das meine Hauptanzeige Zeit. So, die habe ich jetzt vorgestellt. Was machen jetzt aber die Netzbetreiber? Weil sie praktisch annehmen, dass entweder haben das nicht viele Leute gemacht oder ich weiß auch nicht, wie die Regularien da jetzt sind, aber jetzt speisen sie 50,1 Hertz ins System. Das über mehrere Tage, über 20 Tage habe ich gelesen, dass sich das wieder ausgleicht. Das heißt, die Uhr, die ich jetzt vorgestellt habe, muss ich dann wieder nachstellen, weil sonst ist die Zeit wieder um 5 Minuten verschoben. Also, falls ihr das gemacht habt.
Das wäre echt interessant, weil das ist jetzt zu dünnes Halbwissen, aber ich meine, also wir hier im Verlag haben ja so Uhren, die am Stromnetz hängen.
Ja.
Okay. Und die basieren ja komplett da drauf.
Aha.
Also die ziehen sich da irgendeinen Impuls aus dem Netz, aber die kann man auch zentral stellen. Vielleicht gibt's da noch irgendwelche Datenlayer, die auf dem Stromnetz hängen, intern. Also ich weiß, dass da irgendwas aufmoduliert ist, dass die Uhr immer, also dass man quasi alle Uhren zentral umstellen kann.
Ach, das ist ja auch cool.
Und wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Also entweder haben die einen eigenen Netzanschluss oder es ist so ähnlich wie so Powerline, dass irgendwelche Datenfrequenzen quasi drauf moduliert sind aufs Stromnetz.
Okay.
Und ich meine, dass das die Deutsche Bahn auch macht. Also die können, glaube ich, auch zentral auf den Bahnhöfen die Uhrzeit stellen.
Und die sagen dann halt, es ist 1 Uhr und es fährt kein Zug mehr.
Genau. Was natürlich auch was ich schon lange immer mich frage, oder vielleicht haben wir ja einen Hörer, der in so Entwicklungsabteilungen sitzt. Warum zum Geier baut eigentlich nicht jeder so einen Atomuhrfunkempfänger in sein Gerät ein?
Das teurer ist wahrscheinlich,
das sind doch Centbeträge.
Aber das weiß ich nicht.
doch, ich weiß es, weil ich mir mal einen gekauft habe.
Ach so.
Und bei Konrad hat das Ding, jetzt möchte ich lügen, glaube ich, damals 80 Pfennig gekostet.
Echt, oder?
Eins. Also wenn ich irgendwie Autos baue und eine Million davon oder zwei Millionen davon, dann glaube ich nicht erstmal 80 Cent, sondern ist man wahrscheinlich eher so bei 8 bis 10 Cent für so ein Ding.
Wobei es ja auch Menschen gibt, die ich zwar nicht verstehe, aber es gibt sie, die gerne ihre Uhr ein bisschen hinterherstellen, habe ich mal gehört.
Also ich stelle meine immer vor.
Vor?
Ja, also das ist eigentlich halt, die Uhr zeigt 11:55 an, es ist aber eigentlich 12.
Ach so, so rum meinte ich es ja.
Ja, okay, Entschuldige, okay.
Ja, genau.
Also dass sie quasi früher anzeigt, dass ich Puffer habe, wenn ich loslaufe oder losfahre.
Das finde ich aber irgendwie, also das
ist Psychologie.
Aber Westentasche und nicht.
Ja, das ist Psychologie. Auch Psychologie.
Ich bin fertig, Freunde. Ich bin durch. Danke.
Nein, bitte. Auch Psychologie haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben sogar mal über Cambridge Analytica.
Ja, wir haben diese komplette Nummer eigentlich schon mal erzählt.
Wir haben dir mal eine Präsentation gehalten,
ja,
wo es drüber geht. Und wir haben, glaube ich, in der Technikblase auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, natürlich.
Es gab ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass es mit Cambridge Analytica eine Firma gibt, die darauf basiert, auf einem Konzept basiert, das irgendein Doktorand von Cambridge mal entwickelt hat. Und zwar, der hat einen kostenlosen Psychologietest auf Facebook gestellt. Du musstest... Damit hat quasi der Psychologietest, um den auszufüllen musstest, muss es natürlich bei Facebook angemeldet sein. Und wenn du den ausgefüllt hast, hat der Psychologietest der Psychologietest, diese Seite, diese App, diese Facebook-App, quasi dein Ergebnis mit deinen Interessen verknüpft, mit deinen Likes, mit deinen geteilten Seiten und so weiter. Und hat damit quasi einen Pool aufgebaut, wenn jemand dies und jenes psychologische Profil hat, dann liked er die und diese Seiten. Jo. Und umgekehrt konnte er dann natürlich auch ohne einen Psychologietest wissen, wenn jemand die und die Seiten liked, hat er vermutlich das und jenes psychologische Profil.
Genau.
Stellt sich raus, Facebook findet es gar nicht so cool.
Wunderbar. Das ist aber, also, ey. Also das ist im Prinzip, also wenn ich das jetzt alles, was ich in den letzten zwei Tagen gelesen habe, wurde diese Geschichte doch eigentlich schon erzählt.
Mehrfach.
Die Auswirkung oder also was waren jetzt der Auslöser? Dieses eine Interview von dem Typen von Cambridge Analytica der Auslöser, um zu sagen, ey, guck mal, das ist ja alles ganz furchtbar. Das war schon vorher furchtbar. Das war vor zwei Jahren schon furchtbar, als das passiert ist. Also im Prinzip ein riesengroßer Datenanalysepool, der bei dieser Cambridge Analytica, dieser Firma, die weiß man es oder vermutlich für Donald Trump?
Das weiß man, also die für Donald Trump
gearbeitet hat und ihn und für den Brexit und ihn sozusagen zum Präsidenten gemacht hat mit einer Auswahl, eigentlich mit Hilfe von Facebook, weil sie es halt zugelassen haben.
Ja, also sagen wir so, dieses Argument hat Donald Trump zum Präsident gemacht, würde ich relativieren. Es hat sicherlich dabei geholfen.
Ja.
Die Idee war ja von denen, dass sie psychologische Profile erarbeiten, dass sie dann entscheiden, würde der Donald Trump wählen, ja oder nein, oder wählt er demokratisch, wählt er Republikaner. Und dann
also hat er Wu-Tang-Clan geliked.
Genau. Ich weiß nicht mehr. Und dann nicht herzugehen und sagen, ich versuche den jetzt umzudrehen, sondern verschiedene Stufen abzustellen. Zum Beispiel, der ist ein 100% Demokrat, den muss ich gar nicht bearbeiten. Der ist ein 50% Demokrat, der ist ein 0% Demokrat, der ist ein 50% Republikaner. Also so quasi so eine Skala von Republikaner bis Demokraten. Und den einordnen und je nachdem, wo er eingeordnet ist, dann bestimmte Maßnahmen machen. Zum Beispiel ein Schwarzer, der eigentlich Hillary Clinton wählen wollte, dem haben sie halt unterschwellig einen Artikel gepostet über Werbemöglichkeiten, über die Werbeschiene von Facebook, wo Hillary Clinton Schwarze als Tiere bezeichnet. Ja. Da gab es wohl einen Vorfall oder ich weiß nicht, wie weit es aus dem Zusammenhang gerissen wurde, aber es gibt wohl ein Video, wo aus dem Mund von Hillary Clinton die Worte Schwarze und Tiere in einem Satz fallen.
Naja, der Neger, wissen wir ja,
genau.
Schwarze auch.
Genau.
Vorsicht,
und das ist ein Zitat. Das führt natürlich nicht dazu, dass der Schwarze Donald Trump wählt, weil er wählt ja keinen Rassisten, normalerweise, aber es führt dazu, dass er halt nicht Hillary Clinton wählt. Und damit haben sie es halt geschafft, zumindest eine Beeinflussung hinzutragen. Der zweite Punkt, was Facebook da betrifft, ist ein ganz anderer. Nämlich Facebook hat sich aktiv mit Donald Trump Kampagnenleuten halt hingesetzt und haben ausgearbeitet, wie Donald Trump die Wahl oder wie Donald Trump agieren muss, um solche Effekte zu erzielen. Ja. Da wird jetzt Facebook vorgeworfen, habe ich jetzt keine direkte Meinung dazu, dass sie sich zu stark in den Wahlkampf eingemischt haben. Klammer auf, wenn Hillary Clinton gefragt hätte, hätten sie es wahrscheinlich auch gemacht, weil sie wollen ja nur das Geld.
Ja.
Der Rest ist ihnen vermutlich einigermaßen
witzigerweise muss ich jetzt einen ganz kurzen Schnitt machen und den Leuten da draußen erzählen, ja, stellt euch vor, Donald Trump ist beraten worden und verhält sich so, wie er jetzt verhält. Ist ja auch bemerkenswert eigentlich,
oder? Ja.
Also ganz kurz, so ein kleiner Fall.
Schwiff. Das wird halt jetzt quasi eine Abschwiffung.
Eine Abschweifung.
Das wird jetzt gerade quasi diskutiert. Natürlich, Demokraten finden das verwerflich, dass Facebook sich aktiv mit Donald Trumps Wahlkampfteam zusammengesetzt hat und das ausgearbeitet hat. Ich finde es gar nicht mal so verwerflich. Ich bin jetzt auch kein Donald Trump-Fan. Aber es ist nun mal die Aufgabe von einem Wahlkampfteam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und vor allem mit legalen Mitteln. Und das ist definitiv ein legales Mittel, weil sie sind mit Facebook zusammengegangen. Ja. Und was Facebook auf ihrer Plattform macht, ist nun mal Sache von Facebook. Das hätte wahrscheinlich Hillary Clinton genauso machen können. Vielleicht hat sie es nicht auf dem Schirm gehabt, vielleicht hat sie kein Interesse gehabt oder das Wahlkampfteam hat sie einfach schlechter beraten. Das Ergebnis ist auf jeden Fall, diese zwei Punkte stehen halt jetzt im Raum, dass Facebook zum einen aktiver zugegangen ist und dass zusätzlich als Datenbasis, die von Cambridge Analytica genommen worden ist, mit 50 Millionen Einträgen, die zumindest in AGB-Grauzonen
Was das Harte eigentlich ist, dass du, wenn du bei diesen Spielen zum Beispiel mitgemacht hast, die dein Profil öffnen.
Ja, genau.
Dass du dadurch nicht nur dein Profil aufgemacht hast Analysen, sondern auch das Profil der Freunde. Ich glaube, das ist auch das, was Facebook jetzt massiv vorgeworfen wird. Also, und das zu Recht auch. Also, wenn ich irgendwo mitspiele und irgendwo einen Knopf drück und sag, ja,
ist das immer noch so?
Weiß ich nicht.
Ich meine, dass sie das vor ein paar Jahren mal geschlossen haben.
Ja, aber die Analysen sind ja auch schon vorher passiert. Also das ist auch für mich der Hauptgrund zu sagen, hey, das ist eine massive Sauerei, dass du praktisch als einzelner User, ich habe jetzt 500 Facebook-Freunde, im Prinzip durch einen Knopfdruck, durch eine unüberlegte Handlung, durch eine Handlung, die ich halt, weil ich wissen will, welches Sternzeichen ich wäre, wäre ich eine Frau, praktisch das Profil meiner 500 Mitfreunde bis zu einem gewissen Grad hin, also nicht komplett, aber bis zu einem, so wie die halt dort die Privatsphäre-Einstellungen sind, öffne. Und das geht nicht.
Ja, aber okay, das geht ja auch jetzt
nicht mehr. Das geht jetzt nicht mehr, aber man muss es Facebook trotzdem für die Vergangenheit vorwerfen.
Ja, klar. Also gut, ich meine, das ist halt das Problem mit diesen Plattformen, mit diesen Allmächtigen. Ich glaube jetzt nicht, ich behaupte jetzt mal, dass es keine böse Absicht von Facebook war, sondern sie hatten halt einfach diesen Angriffsvektor oder diesen Privacy-Vektor nicht auf dem Schirm, weil sie halt an sich kein Interesse an Privacy haben. Also weil es halt einfach in ihrer DNA nicht drin ist, sich darum zu kümmern, was mit den Daten von den Menschen passiert, sondern die wollen quasi ihre Vektoren, ihre Erkenntnisse über die Menschen gewinnen, verarbeiten und dann quasi für Werbezwecke verkaufen. Also wobei da auch, ich habe irgendwo, Sascha Lobo hat, glaube ich, einen Artikel drüber geschrieben, der sehr treffend ist. Die verkaufen ja nicht die Daten. Ja. Die verkaufen den Werbezugang zu euch. Die verkaufen, dass ich als Firma hergehen kann und sage, gib mir mal alle 15- bis 18-jährigen weißen Teenager, die Deutsch und Englisch sprechen in Bayern und pusht ihnen diese Werbung raus. Und das zu tracken oder alle, keine Ahnung, schwulen, homosexuellen Menschen, die mehr als 40.000 Euro im Jahr verdienen im Allgäu, keine Ahnung. Und genau das sind eben diese, die verkaufen quasi die Zugangsmöglichkeit. Sie verkaufen ja nicht jetzt.
Sie zeigen, oder anders gesagt, sie zeigen es einer Firma nicht an.
Genau, sie zeigen also seine Firma nicht an, aber sie zeigen halt den Leuten an, denen die Firma targeten will. Und das ist halt das Grundkonzept von Facebook. Und dass da natürlich irgendwo mal eine Tür offen steht, die vielleicht gar nicht offen stehen soll, ist nachvollziehbar. Und das, da ist halt Facebook aus meiner Sicht massiv in der Pflicht, dafür zu sorgen, von Grund auf ihr Datenschutzkonzept nochmal anzufassen. Und von Grund auf vor allem dafür zu sorgen, dass diese Daten nicht in die falschen Hände geraten.
Weil User sind tendenziell, und damit meine ich nicht euch da draußen oder spezifisch irgendjemanden und auch nicht uns, oder schließe eigentlich alle ein, zum Teil einfach ein bisschen, will ich nicht sagen dämlich, aber vielleicht unvorsichtig sind und einfach auch nicht wissen, was genau wie was auslösen kann. Natürlich nicht, weil wir haben ja den Code für Facebook nicht geschrieben.
Naja, da mache ich den Nutzern gar keine, ich meine, du kannst so vorsichtig sein, wie du willst, aber wenn du Facebook benutzt, wie du Facebook benutzen kannst,
ja.
Egal, ja, und auch sogar, wenn du vorsichtig bist und sogar, wenn du alles versteckt postest, hat trotzdem Facebook ein Profil von dir.
Ja, natürlich.
Und da kannst du als User gar nichts damit, gar nichts dagegen machen, es sei denn, du benutzt Facebook überhaupt nicht. Dann hast du aber wieder andere Nachteile. Und außerdem ist da schon wieder das Thema, dass da natürlich Facebook auch Schattenprofile von Leuten hat.
Wo wir schon eigentlich beim nächsten Thema, schade, dass du das mit den Schattenprofilen jetzt angegeben hast, weil dann hätte ich super überleiten können, weil gar nicht mehr Facebook zu benutzen ist jetzt ja fast schon eine kleinreligiöse Bewegung geworden. Habe jetzt ein völlig bescheuertes Beispiel gerade rausgetrieben. Dr. Oetker zum Beispiel hat vorgestern, weiß ich nicht mehr, auf Twitter gepostet: Wenn ihr diesen Tweet 1000-mal retweetet, löschen wir unser Facebook-Profil. Hashtag Delete Facebook. Und sie haben es dann auch zumindest erstmal gemacht. Also Facebook-Seite von Dr. Oetker ist gerade nicht erreichbar. Und es haben sich jetzt immer mehr Menschen, unter anderem der WhatsApp-Gründer, der ja WhatsApp irgendwann mal an Facebook verkauft hat, haben sich jetzt dafür ausgesprochen, Facebook, also den Account bei Facebook zu löschen.
Ja, ich glaube nicht, dass es viel bringt, weil du müsstest dann, das ist halt so eine Henne-Ei-Problematik. Also klar, wenn jeder sein Facebook-Profil löschen würde und keiner mehr WhatsApp benutzen würde und keiner mehr Instagram, dann wird's funktionieren.
Dann wird's auch was bringen.
Aber solange schon allein du WhatsApp benutzt, hat halt Facebook trotzdem wieder die Daten von dir. Und ja, zwar gut, Daten,
weit
über das rausgehen, die du auf Facebook teilst. Wenn du WhatsApp benutzt und deine Frau WhatsApp benutzt, dann weiß Facebook, dass ihr verheiratet seid. Oder zumindest, dass ihr ein Schlafzimmer teilt und eine gemeinsame Wohnung habt. Weil Facebook weiß halt, dass die Handys, oder WhatsApp weiß, dass die Handys nachts mehrere Stunden mit weniger wie 5 Meter Entfernung auseinanderliegen. Und dann ist es klar, dass ihr gemeinsam im Wohnzimmer seid, im Schlafzimmer seid.
Oder vielleicht
oder im Wohnzimmer. Ja, kann auch sein. Aber sie wissen halt, die Handys eine gewisse Nähe haben und die wissen, dass die Handys den 2 Personen gehören, die regelmäßig miteinander Sachen machen. Sachen machen in der Form auch miteinander irgendwo hingehen zum Essen, miteinander irgendwo zum Einkaufen gehen, miteinander
und keine Ahnung, in Urlaub fahren. Bewerte doch bitte mal dieses Restaurant.
Ja.
So. Haben wir, also Stand jetzt, hacken alle so ein bisschen auf Facebook ein.
Ja.
Das ist jetzt mein Gefühl, was ich gut finde, weil es auch wieder ins Bewusstsein bringt, was Facebook eigentlich ist, was soziale Netzwerke, also es geht ja nicht nur um Facebook, es geht genauso um Instagram, um Snapchat in Teilen mit Sicherheit auch. Aber also ich gehe jetzt mal von 2 Sachen aus. Die eine ist, wir werden in den nächsten 20 Jahren nicht erleben, dass es keine sozialen Netzwerke gibt. Zumindest von ihrer Funktion her wird es weiterhin soziale Netzwerke geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die zweite ist, und das ist eher eine Frage, haben wir als Gesellschaft jetzt damit ein Problem, dass es sie geben wird und geht es eben um Privacy-Diskussionen oder ist es ein Problem auf höherer Ebene?
Es ist aus meiner Sicht ein Problem. Also ich glaube, ich möchte auch nicht ohne soziale Netzwerke leben, weil es mir einfach einen Mehrwert bietet. Wenn ich Nachrichten bekomme, welche Informationen von anderen Leuten bekomme und weil ich ja auch Werbung bekomme, die ich so sehen will. Genau. Mich interessiert ja nicht die fünfte Mal, dass ich mir einen Türstopper angeschaut habe auf dollartürstopper.de und dann 15 Wochen lang im kompletten Internet alles voll mit Türstoppern ist. Ja. Das ist ja genau das, was ich nicht habe. Ich will ja auf Facebook, ich will, dass mir da Artikel angeboten werden, die ich vielleicht witzig und spannend finde. Und es funktioniert auf Facebook. Also auf Facebook habe ich, glaube ich, schon 4, 5 Artikel gekauft, wo ich sonst nie davon mit in Kontakt gekommen wäre. Sei es jetzt Spielzeug für einen Kleinen, sei es irgendwelche witzigen Gadgets, die halt irgendwie Spaß machen, auch wenn man sie dann vielleicht bloß 1, 2 Monate benutzt. Aber sowas ist ja das, was eigentlich das Leben bereichert. Und ich glaube auch, dass die sozialen Netzwerke oder die sozialen Medien und die Algorithmen dahinter unser Leben durchaus bereichern können. Aber was halt fehlt, ist, muss ich leider sagen, Regulierung.
Ja.
Die Kontrolle sind zwei. Es fehlt die Kontrolle, es fehlt die Offenlegung von Algorithmen und es fehlt vor allem die Offenlegung von Informationen, wie diese Algorithmen von welchem Unternehmen wie benutzt werden.
Das ist, glaube ich, und da will ich jetzt nicht mal genau auf die Unternehmen abzielen, sondern auf politische Parteien zum Beispiel. Also in den Raum gefragt, sollte eine politische Partei Facebook nutzen dürfen, darf die AfD als Beispiel Menschen mit bestimmten Likes auf Seiten targeten, die dann um dort für relativ wenig Geld, was ja normalerweise sehr viel Geld ist, also wenn du Werbung streust, ist es immer sehr teuer. Bei Facebook ist es ja, wenn du es gut targetest, gar nicht so teuer, um dort jetzt rechte Hetze wäre dann strafrechtlich relevant, aber um für die Partei oder für diese Gesinnung Werbung zu machen.
Also ich glaube, sie sollte Werbung machen können, weil das ist nun mal demokratische Geschichte. Die Frage ist, wie weit sie targeten darf. Also da kommen wir wieder in Diskussion, ist Facebook ein Medienunternehmen, ja oder nein? Aus meiner Sicht ja. Aber was halt wichtig, was an der Stelle wieder auf eine ganz andere Ebene abzieht, ist die Werbung, die sie da machen oder die Informationen, die sie da streut, die muss halt wahr sein. Und da sind wir auf einem ganz anderen Thema. Da muss halt Facebook dafür sorgen, dass wenn Werbung gemacht wird oder wenn so Targeting stattfindet, dass die Informationen, die gestreut werden, halt verifiziert werden.
Ist das überhaupt realistisch?
Ja. Es wird halt nur sehr, sehr viel Geld kosten.
Und sehr, sehr lange dauern.
Da muss halt Facebook eine Lösung dafür finden. Und wenn es keinen Algorithmus gibt, müssen Menschen hinsetzen.
Naja, sagen wir hier aus diesem kleinen Büro raus, muss.
Ja.
Gibt's eine Möglichkeit, wie ist der Weg dorthin? Wie sagst du einem sozialen Netzwerk, einem Multimilliarden-Dollar-Konzern, mach?
Indem zum Beispiel die Bundesregierung sagt oder die Europäische Union sagt, hey, wenn du in Europa weiterhin Nutzer ansprechen willst, dann mach das.
Ist ein guter Vorschlag.
Jetzt kommt. Am 25. Mai kommt die neue Datenschutzgrundverordnung. Und jedes Unternehmen, das ich kenne, hat einen Sack voll Schmerzen mit diesem Dreck. Also Dreck ist jetzt nicht so negativ gemeint, wie sich's anhört, mit dieser DSGVO, weil wir an ganz bestimmten Stellen Vorgaben erfüllen müssen, bürokratische Zwänge haben, Bürokratie einführen, die für ein Unternehmen, in egal welcher Größe, extrem aufwendig ist. Wir müssen allein jetzt für einen Verlag rund 350 Verfahrensverzeichnisse anstellen, wo es nicht mal damit darum geht, dass ein Nutzer, der auf unsere Internetseite geht, nicht getargetet werden darf und so weiter, oder dass wir, was wir nicht tun, Cold Calls machen und Leute anrufen, von denen wir die Adressen über irgendwelche wilden Händler haben, sondern schon allein die Tatsache, dass wir was wir wissen, dass in der Firma XY der Herr Meier der Ansprechpartner für Werbung ist, ist seit neuestem ein persönliches Merkmal, weil wir wissen, dass der Herr Meier bei der Firma XY arbeitet. Ja. Das darf jetzt unser Anzeigenberater, darf das dem Berater aus der Postzustellung nicht sagen, dass der Herr Meier Ansprechpartner für Werbung ist.
Okay.
sondern der eine Mitarbeiter muss quasi bei der Firma wieder anrufen und sagen, hey, ich komme von der Firma AB und möchte gern wissen, wer ist denn für euch zuständig für Werbung?
Okay, okay.
Und wir dürfen das nicht zentral, oder wir dürfen es zentral speichern. Es muss aber gewisse Löschregeln eingehalten werden. Es müssen gewisse Daten eingehalten werden, die wir eh schon machen seit immer, behaupte ich jetzt mal.
Okay.
Das kann Ausnahmen geben, dass irgendjemand halt irgendwo mal eine Excel-Liste geführt hat oder so weiter. Mhm. Und vielleicht Daten wirklich falsch verwendet worden sind. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber das Grundkonzept oder das Grund Interesse von oder das Grundverständnis von den meisten Firmen war, glaube ich, schon das Richtige. Mhm. Weil halt Menschen drin sitzen, die meistens dann auch selber betroffen sind von so einem Scheiß-Spam.
Tipp, falls Sie Herr Meier sind, der bei der Firma XY arbeitet, was ich hoffe, rufen Sie uns doch bitte kurz an und teilen Sie uns mit, welche Position Sie in diesem Unternehmen bekleiden. Das fände ich jetzt sehr interessant.
Aber wir müssen halt jetzt auch die ganzen Prozesse bis ins Kleinste aufschreiben. Mhm. Und das ist halt wirklich viel Arbeit. Ja, und wenn natürlich das jedes Unternehmen machen muss, das in Deutschland sitzt, das in Europa sitzt, und künftig gilt auch das Erbringungsprinzip, das heißt, da wo man die Dienstleistung erbringt oder die Ware hinschickt, das Recht muss ich einhalten. Das heißt, Facebook kann sich nicht zurückziehen und sagen, unsere Server stehen aber in den USA, sondern die müssen das genauso machen wie bisher. Ich bin immer noch gespannt, wie sie es machen wollen. Weil es ist für uns schon ein
Sauhaufen Arbeit. Vor allem, wer will es bei Facebook kontrollieren?
Ja, und da sind wir wieder bei dem Transparenz Algorithmen offenlegen, von mir aus auch nicht zu Public Domain machen oder frei ins Internet open sourcen, sondern von mir aus gibt's halt dann eine Expertenkommission oder eine technische Kommission, die sich die Algorithmen anschaut und sagt, hey, da habt ihr aber einen Fehler drin, weil keine Ahnung was.
Ja, und dann funktioniert und dann passiert wieder irgendwo Hashtag Maus gerutscht. Ja. Und
Nee, also ich sehe da Facebook auf jeden Fall in der Pflicht und da muss Facebook auch extrem viel machen aus meiner Sicht, wieder das Vertrauen aufzubauen und vor allem, was heißt wieder das Vertrauen aufzubauen? Vertrauen aufzubauen und sich mal klar zu machen, was die für eine Macht haben inzwischen.
Oh, ich glaube, das wissen sie.
Ja, aber sie verstecken sich halt.
Sie stilisieren sich ganz gerne mal als Opfer. Und
genau.
Mark Zuckerberg macht ja auch, also jetzt allein bei Auftritten nach außen eher so den Eindruck des schüchternen Bübleins, halt irgendwie so ein bisschen Technik interessiert ist oder ITler ist oder so und dann alles andere so ein bisschen wegschiebt. Das geht halt, also klar kann er so auftreten, aber das geht halt auch nicht zu sagen so, oh, jetzt Habi Bubu gemacht als Multimilliarden-Dollar-Konzern.
Genau dieses.
Fertig gerantet.
Ja, ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Ich meine, es ist immer.
Wir hoffen. Also es ist ja. Also was? Jetzt wollte ich gerade den Satz anfangen mit: Das Problem ist ja. Stimmt gar nicht. Es ist kein Problem. Es ist ein Faktum. Ich bin sehr gerne auf Facebook. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die überhaupt noch wirklich gerne auf Facebook sind, weil die kamen ja auch wieder letztens viele Artikel in die Richtung, soziale Netzwerke machen depressiv und bliblablub. Ich glaube, man muss sich die sozialen Netzwerke zusammenstellen und zusammenrichten, wie man sie denn gerne hätte. Und dann machen sie sehr, sehr viel Spaß. Und mal abgesehen davon, dass wir damit arbeiten und sie können einen persönlich weiterbringen, sie können Lieferant für Infos sein und für Produkte und für Ideen, die wir sonst gar nicht gehabt hätten. Es ist halt so, du machst dir dann schon so ein bisschen deine Gedanken halt drüber. Und das ist das Schöne an solchen Skandalen, jetzt nochmal für mich, dass sich auch andere Menschen Gedanken drüber machen. Und wie war das, wenn eine Person durch diesen Podcast lernt, nicht ein Bild zu posten, in dem steht, ich widerspreche dem neuen AGB von, dann ist unser Auftrag erfüllt.
Legend, Dairy.
Und das ist was Schönes.
Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt da noch irgendein anderes Thema, das nicht depressiv anstellen. Ich glaube, wir machen für heute einfach zu.
Wir machen Schluss.
Wir machen, wir, wir, äh, Wir wollten niemanden depressiv machen, aber ich glaube, dass wir das Bewusstsein schaffen müssen, dass Facebook nicht der kleine Nerdhaufen ist, für den es gerne gehalten wird. Ich glaube, dass Facebook einen unglaublichen Einfluss auf alles hat, was uns im Leben betrifft. Und zwar egal, ob es direkt oder indirekt ist. Wie gesagt, die meisten Leute vergessen immer WhatsApp und Instagram, wenn es um Facebook geht. Das ist der gleiche Konzern. Ich bin gespannt, ehrlich gespannt, was passiert am 25. Mai mit Facebook. Also was macht die EU-Kommission, falls sich Facebook nicht an die DSGVO hält? Und ich kann mir vorstellen, da werden sich jetzt schon Anwälte die Finger reiben und gegen alles klagen, was nur irgendwie mit Datenschutz zu tun hat auf der einen Seite und alles klagen, was Facebook gehört auf der anderen Seite. Und ich glaube, das wird sich wahrscheinlich sehr lang hinziehen und ich befürchte, dass Facebook die Chance verpasst, dass diese DSGVO bürokratisch und nervense auch für viele Firmen ist, für mich uns eingeschlossen, als Chance zu sehen, einfach mal das Grundprinzip des Datenschutzes, das Grundprinzip der Datensparsamkeit sich auf die Fahne zu schreiben und sich zu öffnen und zu sagen, hey, wir sind doch eigentlich die Guten.
Wir bleiben gespannt und wünschen euch ein sehr, sehr schönes Wochenende.
Bald. Genau.
Bald.
Wir haben heute Donnerstag.
Ich
hoffe, die Sendung kommt heute nochmal raus. Ansonsten.
Im Livestream kommt sie heute raus.
In den USA können wir jetzt sagen, ruft euren Congressman an. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Kampagnen gibt, die sowas machen. Es gab mal so einen Studenten aus Wien, glaube ich, der sich durch Facebook durchgeklagt hat, wegen Datenherausgabe und sowas.
Was ist denn aus dem eigentlich geworden? Er sitzt irgendwo in Aserbaidschan in einem dunklen Keller.
Wahrscheinlich bei Mark Zuckerberg. Der wurde in die Villa eingeladen und nie mehr gesehen seitdem. Naja, in diesem Sinne, wir wünschen euch trotzdem ein schönes Wochenende. Nutzt die sozialen Medien, wie ihr sie nutzen wollt. Seid aber euch gewahr, dass ihr komplett gläsern seid. Ich meine, seid ihr wahrscheinlich eh schon. Und wenn ihr keine sozialen Medien nutzt, seid euch gewahr, ihr seid trotzdem gläsern. Denn wir haben es ja auch schon mal gesagt, wenn drei Leute euch in ihren Kontakten haben, die auf Facebook sind, reicht schon, dass die oder auf WhatsApp sind, reicht schon, dass Facebook ein umfangreiches Profil von euch hat.
Tschüss.
Danke. Tschüss.
Ciao, der Depri raus.
Ciao.